Ich grüße euch, ihr Lieben, und freue mich, dass wir heute feiern können, Gottesdienst feiern können an diesem letzten Sonntag nach Epiphanias. Ja, dieses Thema wird auch heute die Predigt und den ganzen Gottesdienst bestimmen. Kennt ihr Oleg Popow? Er ist wahrscheinlich der berühmteste Clown der Welt. Er ist über Jahrzehnte in internationalen Zirkusveranstaltungen aufgetreten und er war dabei nicht immer nur lustig, sondern er hat auch nachdenkliche Vorstellungen gegeben. Zum Beispiel hat er versucht, das Licht einzufangen. Vielleicht kennt ihr diese Show sehr eindrücklich. Ja, der Zirkus ist überfüllt, die Manege ist noch dunkel. Ein Scheinwerfer geht an und wirft einen winzigen Flecken Licht auf den Boden. Oleg Popow kommt aus dem Dunkel, weiter Mantel, große Schuhe, einen kleinen Koffer in der Hand, so kennt man ihn. Er geht auf das kleine Fleckchen Licht zu und räkelt sich wohlig darin. Im Licht fühlt man sich wohl. Das Licht aber wandert weiter und der Clown sitzt im Dunkeln. Er steht auf, nimmt sein Köfferchen und läuft dem Licht nach. Er streckt sich darin aus, als wäre es die wärmende Sonne, aber wieder wechselt das Licht seinen Platz und Oleg hinterher. Er will es in seinen Koffer einfangen. Das ist jetzt seine Idee. Und er schafft es. Er kann das Licht einfangen und packt es in seinen Koffer. Aber nun ist es in der Manege ganz dunkel. Da öffnet der Clown seinen kleinen Koffer und schüttet das Licht in die Manege. Es wird hell im Zirkus. Die Zuschauer klatschen Beifall und die eigentliche Show kann beginnen. Liebe Freunde, das feiern wir seit mehr als 4 Wochen, nämlich dass Gott sein Licht in die Welt wirft, dass er es hell gemacht hat und dass er es immer wieder hell machen will. Ganz am Anfang geht das ja schon los mit dem Licht. Ja, ihr kennt vielleicht die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es ganz zu Beginn, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Am Anfang aller Dinge steht das Licht. Und ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Licht können wir nicht sehen, es gibt keine Wärme, es würde nichts wachsen. Licht ist die Voraussetzung für Leben. Aber nicht diesen ersten Schöpfungstag haben wir gefeiert in den letzten 4 Wochen, nein, sondern dass Gott sein Licht hineingeworfen hat in die Dunkelheit unserer Welt, in die Dunkelheit unseres Lebens. Unser Leben will Gott hell machen und nicht nur das Universum. Und ganz ehrlich, wie viele Dunkelheiten gibt es in unserem Leben? Bei dir, bei mir, das können unterschiedliche Dinge sein. Liebeskummer, Verzweiflung, Krankheit, wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, Verletzungen, Depression, Traurigkeit. Es gibt so viele Punkte, warum Menschen Dunkelheit erleben. Und natürlich auch global, ne? Das ist klar, die Pandemie, die Ukraine-Krise und die Klimakrise, die uns noch viel länger in Atem halten wird als die Pandemie. Es gibt genügend Gründe, wenn man sich das alles so vor Augen hält, pessimistisch zu sein, skeptisch in die Zukunft zu gucken und den Kopf hängen zu lassen oder ihn in den Sand zu stecken, je nachdem, was für ein Typ man ist. Aber Gott sagt, das muss nicht sein. Ich möchte mein Licht hineinwerfen in die Welt und in euer Leben. Und das feiern wir seit einigen Wochen, am 24.12. ging es los, da haben wir Weihnachten gefeiert, wo Gott sein Licht hineingeworfen hat in die Welt. Jesus ist geboren. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Und seit dieser Zeit feiern wir Epiphanias. Epiphanias bedeutet, Gott lässt es hell werden. Gott lässt das Licht aufstrahlen. Und heute ist der letzte Sonntag der Epiphaniaszeit. Als Predigttext habe ich den Text ausgewählt, der von der evangelischen Kirche heute als Lesung vorgeschlagen ist. Und er schlägt die Brücke vom ersten Schöpfungstag bis zu Weihnachten. Ich lese zunächst nur einen Vers, und zwar 2. Korinther 4, Vers 6. Ihr könnt das gerne mitverfolgen, den Predigttext. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Also es werde Licht. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht des Evangeliums aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Ja, ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon erlebt. Ne? 3 kurze Punkte, was das Frohe ist am Evangelium. Dass Gott dich persönlich lieb hat. Dass er dir Anerkennung schenkt und Wertschätzung, ohne dass du was beweisen musst. Ohne dass du ihm zeigen musst, dass du es wert bist, anerkannt zu werden. Ohne dass du einen besonderen Glauben vorweisen musst. Gott liebt dich auf jeden Fall bedingungslos. Das zweite ist, was Jesus uns gebracht hat, ist Vergebung. Wir müssen uns nicht ständig gegenseitig festnageln auf unser Vergehen. Wir müssen unsere Schuld nicht immer mit uns rumtragen, sondern Jesus will uns vergeben. Und das dritte ist Hoffnung. Ja, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das öffnet unserem Leben eine ganz neue Perspektive. Das schenkt uns Hoffnung. So weit, so gut, das ist die Theorie, das ist die Theologie, auch alles richtig und wahr und korrekt. Aber entspricht das unserem Leben, entspricht das unseren Erfahrungen, entspricht das dem, was wir persönlich erleben? Ist es wirklich so, wie Paulus im Vers 6 sagt, dass alle Menschen durch uns Gottes Licht erkennen können, dass wenn sie unser Leben sehen, dass sie sagen, ja, da steckt Gott dahinter? Ist das so? Ist es so, dass das Evangelium unser Leben wirklich hell macht? Dass andere davon angezogen werden, angesteckt werden? Oder noch konkreter, fühlen wir uns denn immer angenommen und geliebt und wertgeschätzt von Gott? Oder kennen wir das nicht auch, dass wir an uns zweifeln? Dass wir Minderwertigkeitsgefühle haben? Dass wir denken, ich bin nichts, ich habe nichts, irgendwie läuft das alles nicht? Oder leben wir so, wie Jesus sich das vorgestellt hat, in der Vergebungsbereitschaft? Oder kennen nicht auch wir das, dass wir oft genug Verletzungen nicht loswerden? Und dass wir anderen die Schuld nachtragen? Und Hoffnung? Sehen wir als Christen immer hoffnungsvoll in die Zukunft? Oder kennen wir das nicht auch, dass wir Angst haben? Dass wir blockiert sind, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll? Und nicht vor Hoffnung strahlen? Also lange Rede, kurzer Sinn. Sind wir Christen wirklich anders als unsere Mitmenschen? Sind wir wirklich ein Licht für unsere Umgebung, für unsere Freunde, Arbeitskollegen, die Klassenkameraden, die Nachbarn, den Ehepartner? Sind wir das echt? Und auch unsere Gemeinden. Unsere Gemeinde und die anderen Kirchen in Uetersen, machen sie den Unterschied? Kann man sagen, man merkt in Uetersen, dass Christen in dieser Stadt leben, dass sie sich versammeln in Kirchen? Ich finde es wichtig, hier ehrlich zu sein und diese Punkte auch offen so anzusprechen und auszusprechen, dass doch nicht alles super ist. Nur weil wir an Gott glauben, dass doch nicht alles paletti ist, ja? Das ist wichtig. Und was ich tröstlich finde, auch Paulus tut das nicht. Paulus ist Realist. Paulus kann schwärmen von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Er kann schwärmen über Jesus, über das Evangelium. Aber Paulus weiß auch, was Schwachheit ist. Paulus weiß, was Grenzen sind. Er kennt Tränen, er kennt Krisen, er kennt Schwierigkeiten, er kennt Not. Und dass trotz des Glaubens nicht alles paletti ist, das kennt er. Und darum geht auch unser Predigtext weiter. Ich lese nochmal den Vers 6, aber dann noch die Verse 7 bis 10. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unserem Leben hell werden lassen. Uns sollte ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus schauen. Allerdings tragen wir diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass unsere überragende Bedeutung von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, mit Jesus zu sterben. Denn an unserem Leib soll sichtbar werden, was es heißt, mit Jesus zu leben. Ja, ich weiß nicht, welches Bild ihr von Paulus habt, was ihr von Paulus wisst, wie ihr über Paulus denkt. Paulus ist ja so auf den ersten Blick wirklich so ein frommer Superheld gewesen im Urchristentum. Ja, er war ein brillanter Denker. Er war ein großartiger Schriftsteller. 13 Briefe kommen von Paulus. Keiner im Neuen Testament hat so viel geschrieben wie Paulus. Er hat Missionsreisen gemacht, 3 Missionsreisen im Mittelmeerraum. Er hat unzählige Gemeinden gegründet. Also er war ja doch irgendwie so ein richtiger Held. Aber es gibt auch das ganz andere im Leben des Paulus. Paulus hatte ständig Schwierigkeiten. Paulus hatte Probleme. Paulus hatte Krisen. In 2 Bereichen will ich es kurz ausführen. Er hatte wirklich Stress, zum Beispiel mit anderen Christen, mit den Christen aus Korinth. Wisst ihr, Paulus hat das immer so gemacht. Immer wenn er in eine große Stadt kam, in eine Metropole, hat er Gemeinden gegründet, hat er das Evangelium verkündigt und dann hat er so einen Grund der Lehre gelegt. Also er hat so ein bisschen Dinge erzählt über Jesus, damit die Leute einigermaßen gefestigt waren im Glauben. Und dann ist er weitergezogen und hat den Christen vor Ort gesagt, jetzt seid ihr dran, jetzt sollt ihr Gemeinden gründen. So, das hat er natürlich auch in Korinth gemacht und in Korinth war er wirklich für seine Verhältnisse relativ lange. Er hat viel investiert in diese Gemeinde. Aber jetzt in seiner Abwesenheit wird er in Frage gestellt. Er war wahrscheinlich kein brillanter Redner. Die Korinther haben andere Leute erlebt, wie den Apollos oder so. Das waren brillante Redner, die hatten auch Ausstrahlung. Paulus hatte vielleicht nicht so die dolle, er war kein Star, wenn er aufgetreten ist. Und vor allem, und das ist besonders problematisch gewesen, Paulus war krank. Paulus hatte irgendeine chronische Erkrankung, er hatte eine Behinderung, die ihm das Leben schwer gemacht hat. Und wo er auch Probleme hatte in seinem Dienst und er hat darunter gelitten und hat auch versucht, durch Gebet die Krankheit loszuwerden, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt sagen die Korinther, also eigentlich kann Paulus kein wirklicher Zeuge für Jesus sein, denn Jesus, ja, war ja stark. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht, er hat Kranke geheilt, er hat den Sturm gestillt und er ist ja selber glorreich vom Tod auferstanden. Also, wer mit Jesus lebt, der muss auch stark sein, erfolgreich, gesund, fit. Das war Paulus nicht und darum haben sie seine Autorität in Frage gestellt. Paulus war für sie eine Lachnummer. Lass uns mal kurz innehalten. Wie mag ihn das verletzt haben? Er hatte diese Menschen lieb, er hat in sie investiert und kriegt mit, so über die Entfernung, die akzeptieren nicht mehr, mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr angesehen. Aber nicht nur von anderen Christen hat er Stress bekommen, auch in seiner Missionstätigkeit. Wir haben eben in dieser Lesung von Wolfgang Tarrach gehört, da zählt Paulus auf, unter welchen Strapazen er seine Missionsarbeit tut. Ich will es nicht alles nochmal wiederholen. Nur ein paar Schlaglichter. Er sagt, ich wurde geschlagen und ausgepeitscht. Ich musste ins Gefängnis. Ich habe Schiffbruch erlitten. Ich musste ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst und ich war nachts der Kälte ausgesetzt. Ja? Nun könnte man auch denken, wenn jemand so für Gott unterwegs ist, da muss doch alles super laufen. Da muss doch Gott alles klar kriegen. Das muss doch wie am Schnürchen laufen. Aber nein, Paulus hatte es schwer. Mit anderen Christen und auch Strapazen auf der Reise. Das war nicht alles Paletti. Und was ich jetzt so unglaublich finde, und jetzt kommt die Botschaft für uns, dass er trotzdem ganz zuversichtlich ist und sagt, in unserem Text, obwohl uns die Schwierigkeiten bedrängen, wir lassen uns nicht überwältigen. Wir sind vielleicht ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Ich finde das unglaublich, dass Paulus trotz seiner großen Schwierigkeiten, trotz seiner Schwachheiten, die er erleben muss, guten Mutes ist. Gegen alle Erfahrungen. Und meine Frage ist, was können wir eigentlich daraus lernen? Wie kommt Paulus dazu? Die Schlüsselerkenntnis finden wir in Vers 7. Da sagt Paulus nämlich, und das ist ein wichtiger Satz, den kostbaren Schatz des Evangeliums tragen wir in einem zerbrechlichen, irdenen Gefäß. Das ist ein Bild, das Paulus gebraucht. Paulus sagt, das ist Gottes Stil. Es ist Gottes Stil, in zerbrechlichen, irdenen Gefäßen zu arbeiten, zu gut Deutsch, in Schwachheit und Niedrigkeit. Das ist sein Stil. Klar, Gott kann auch groß und majestätisch, ja, das kann er alles. Aber sein Stil ist, dass er Menschen gebraucht, Menschliches. Und damit Schwachheit, Begrenzung, Einschränkung. Das ist sein Stil. Gott hat eine Schwäche für Schwache. Gott hat eine Schwäche für Schwachheit. Gott braucht nicht unseren Erfolg und unsere Stärke. Das ist für uns Menschen nicht ganz einfach, das mitzugehen, weil wir in unserer Welt was anderes erleben, ne? Ob in der Schule oder im Beruf. Wir erleben, wer Erfolg hat, der wird anerkannt. Wer stark ist, wer Anerkennung und Bewunderung erntet, der kann sich sehen lassen. Wer überzeugen kann, wer kompetent ist, wer gut aussieht, der bringt es zu etwas. Aber das ist gerade nicht Gottes Stil. Gott hat einen anderen Stil. Wir sehen das an Jesus, ja? Also natürlich konnte Jesus die Wunder tun und ist auch auferstanden, aber es gibt so vieles an Jesus, was die andere Seite betont. Schon seine Geburt. Die Geburt war alles andere als herrlich, mal abgesehen von den Engeln auf dem Feld, ja? Das war doch alles ein bisschen schwierig. Sie wurden abgelehnt von der Herberge, mussten in den Stall, in der Krippe. Das war alles ein bisschen hygienisch fragwürdig. Danach mussten die erstmal fliehen. Sie waren auf der Flucht nach Ägypten. Das war doch nicht, sein Leben war bedroht. Und dann erst der leidende Jesus, ja, wie er im Garten Gethsemane weint und sagt, bitte Vater, lass das an mir vorübergehen. Ich will diesen Weg nicht gehen. Oder wie er am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Also, das ist doch nicht Stärke, scheinbar. Menschliche Stärke, menschliche Kraft. Aber das ist Gottes Stil. In der Bibel ist es genauso. Was ist denn die Bibel? Die Bibel ist was anderes als für Muslime der Koran. Muslime glauben, dass der Koran diktiert worden ist vom Himmel durch einen Engel an Mohammed. Und das ist makelloses Gotteswort. Was glauben wir denn über die Bibel? Ja, die Bibel ist schon Gotteswort, aber die Bibel ist auch ein Menschenbuch. Ganz einfache Menschen haben die Bibel geschrieben. Die wurde überliefert. Da gibt es auch die ein oder andere Ungenauigkeit. Es ist ein Menschenbuch. Gott leistet es sich, durch Menschliches zu reden, Menschliches zu gebrauchen. Das ist sein Stil. Und das möchte ich dir zusprechen. Dir, der du heute hier bist und der du sagst, ja, ich kenne das. Ich kenne Schwachheit, ich kenne Begrenzung, ich kenne Einschränkungen, ich kenne es, dass nicht alles Paletti ist, auch wenn ich an Gott glaube. Ich weiß, was es heißt, dass es Dunkelheit gibt und dass es nicht immer alles super hell ist. Dir möchte ich Mut machen und möchte ich zusprechen. Gott will und kann bei dir dennoch ganz groß aufstrahlen. Gott kann dich dennoch gebrauchen. Gott kann dir dennoch nahe sein. Er ist nicht davon abhängig, dass du stark bist und super fromm bist und erfolgreich bist. Gott will gerade in der Schwachheit gegenwärtig sein. Ne? Paulus ist da schon ein bisschen kühn, soweit wäre ich nicht. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Er hat gesagt, wenn ich stolz bin auf mich, dann weil ich schwach bin. Das ist schon kühn. Das gilt aber nicht nur für dich und mich persönlich, sondern auch für unsere Gemeinde. Wie ist das? Kann Gott unsere Gemeinde gebrauchen? Hat Gott was mit uns vor? Gibt es Zukunft für uns? Oder nicht? Ein bisschen konkreter. Die letzten Wochen sind für einige frustrierend gewesen, das muss man schon sagen. Denn wir haben unseren lang ersehnten und lang geplanten Gemeindeentwicklungsprozess, vielleicht nicht abgebrochen, aber unterbrochen. Ja, wir haben die Zusammenarbeit mit Carsten Wagner beendet und jetzt haben wir erstmal die Situation, dass wir gucken müssen, dass wir das neu sortieren müssen, dass wir sagen, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Was bedeutet das denn jetzt für uns? Die spannende Frage ist, wie bewerten wir das, dass wir das abgebrochen haben? Sagen wir, ja, ist doch alles Mist, ja, es geht mit uns irgendwie nicht weiter, wir haben doch keine Zukunft, es bewegt sich nichts, wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Das kann man so sehen, aber ich will nicht so da drauf gucken. Und ich finde auch von dem Bibeltext ist es nicht angemessen. Ganz ehrlich, unsere Zukunft, die Zukunft unserer Gemeinde, ist doch nicht abhängig davon, ob so ein Prozess super paletti läuft, dass das alles klar geht, dass das alles ohne Probleme geht. Gottes Zukunft mit uns ist doch davon nicht abhängig. Paulus sagt, das alles ist, das Evangelium, das ist ein zerbrechliches Gefäß. Ja, auch wir haben jetzt vielleicht ein paar Scherben. Aber ganz ehrlich, wir können doch mit diesen Scherben zu Gott gehen. Wir können doch mit dem, was wir haben, und es gab ja auch viel Gutes in diesem Prozess. Es gab viel spannende Abende auch, wo vieles aufgeleuchtet ist. Daran können wir doch anknüpfen. Die Fäden können wir doch aufnehmen und weiterspinnen. Es ist doch nicht so, dass jetzt irgendwie alles zu Ende ist und alles Mist ist, ja? Paulus sagt, wir sind im Moment ratlos. aber wir sind nicht verzweifelt. Und so möchte ich auf diesen Prozess gucken, auf das, was wir haben. Und wir werden euch bald vorstellen, wie wir uns das als Vorstand vorstellen, wie es weitergehen kann. Und ich wünsche euch und uns allen miteinander, dass wir das so betrachten können. Wisst ihr, ein großes Vorbild für mich, was Schwachheit betrifft und Stärke, ist der Vorvorgänger von Papst Franziskus, nämlich Papst Johannes Paul II. Klar, vieles, was Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, war auch fragwürdig, ne? Von mir aus auch das Papsttum kann man alles kritisch sehen, aber darum geht es mir nicht. Für mich wurde er zum Vorbild, wie er seine Amtszeit gerade in den letzten Jahren gestaltet hat. Denn dieser Mann war hochgradig an Parkinson erkrankt. Er konnte zunehmend nicht mehr richtig stehen und laufen. Er war immer gebeugt und alle haben gesehen, meine Güte, der Mann ist richtig krank. Das sollte doch jetzt aufhören. Es reicht doch, ne? Und da gab es genug Berater, die gesagt haben, hör mal, du hast es echt gut gemacht, viele, viele Jahre. Aber jetzt ist doch, ne, guck mal, schon dich doch selber. Du musst doch jetzt, wenn du so krank und schwach bist, musst du dir doch nicht die Blöße geben. Und er sagt, wieso? Also, meine Berufung hängt doch nicht davon ab, ob ich stark oder schwach bin. Ich kann doch mit meiner Begrenzung, mit meiner extremen Erkrankung und Behinderung, kann ich doch trotzdem wirken. Gottes Berufung an mich ist doch davon nicht abhängig. Und er hat damit ganz viele Leute geprägt. Es gab einen großen Weltjugendtag, ich glaube im Rheinland irgendwo in Köln. Da waren 1 Million Jugendliche und viele waren beeindruckt, waren von dieser Haltung, dass dieser Mann so offensiv schwach war und gesagt hat, hey, Schwachheit, Begrenzung, Hindernisse, kann Gott genauso gebrauchen wie Erfolg und Stärke. Und das finde ich beeindruckend. Selbstbewusst schwach zu sein und nicht peinlich berührt. Und das ist meine Botschaft heute Morgen an dich und an uns und an mich. Ich predige mir auch immer selbst, ja, für dein Leben, dass du sagen kannst, hey, auch wenn nicht alles rund läuft, auch wenn nicht alles paletti ist, auch wenn ich Schwachheit kenne, Dunkelheit kenne, Begrenzung kenne, Gott ist da. Er ist in meinem Leben gegenwärtig. Er kann mein Leben gerade dann hell machen. Und dass wir das auch als Gemeinde, dass wir auch so über Gemeinde denken. Ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir ehrlich sind, dass wir sagen, Herr, wir haben hier echt einen Scherbenhaufen oder wir haben hier echt Begrenzung. Das läuft alles nicht so. Mach du was draus. Ja, ich kenne die Geschichte von den Jüngern, die 5000 Menschen satt machen sollen. Die hatten 5 Brote und 2 Fische. Das ist ja nichts. Da gehen sie zu Jesus und sagen, Herr, das ist alles. Und Jesus macht was draus. So, glaube ich, gilt das auch für unser Leben. Und dann habe ich ganz viel Hoffnung. Hoffnung für dich, für mich und für uns alle miteinander. Amen.